Als ich zur Jüngerschaftsschule kam, da haben wir ja ganz viele neue Sachen so gelernt, ne? Die für uns wirklich im Mindset sehr anders waren als das, was wir von zu Hause kannten. Kannst ruhig die erste Folie schon dran lassen da. Und das war schwierig. Also meine Schwester war zuerst auf der Jüngerschaftsschule, kam dann in der Pause nach Hause und hat uns lauter irres Zeug erzählt, wie wir wären gerecht und dass Gott uns seine Gerechtigkeit gegeben hätte und all so ein komisches Zeug. Und wir haben sie so richtig auflaufen lassen als Brüder. Und die war nach 3 Tagen so froh, wie sie wieder auf ihre Jüngerschaftsschule fahren konnte. Ja, aber irgendwie habe ich gespürt, nee, da ist was, was Gott macht. Und ich bin dann auch zu so einer Jüngerschaftsschule gegangen und auch so ähnlich zurückgekommen mit solchen Gedanken. Obwohl man, wenn der Prediger vorne redet, da hat man innerlich immer so gegengehalten, naja, das kann nicht ganz stimmen und das kann auch nicht ganz stimmen. Aber als ich dann zu Hause war, habe ich gemerkt, Mensch, hat doch ganz schön viel abgefärbt. Und man kam auch mit so einer Erwartung, jetzt wird alles anders. Irgendwann wird das jetzt durchbrechen. Die Erweckung steht kurz bevor. Und das ist nur 40 Jahre her. Und ich warte immer noch so ein bisschen auf die Erweckung. Und bin dann aber nach der Jüngerschaftsschule auf so ein Dorf gegangen, nach Deetz, zwischen Brandenburg und Potsdam, so ein kleines Dorf, wo so ein Pfarrer lebte, der auch so die Jüngerschaftsschularbeit mitdeckelte, der da so seine Hand draufhielt als Pfarrer, weil das war zu den DDR-Zeiten ja schwierig, sowas zu machen. Und dann haben wir natürlich auch das, was wir gelernt haben, anwenden wollen. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe irgend so einen Vers aus Jesaja dann empfangen und wir haben das mit der Gemeindeleitung dort zusammen gebetet, wie die Weltmeister, dass dort, wo vorher Dorn und Gestrüpp waren, dass da jetzt fruchtbares Land wird und haben wirklich geglaubt und erwartet, dass so echte Durchbrüche kommen. Und ja, in Deetz war das jetzt überschaubar mit den Durchbrüchen. Wie soll ich das sagen? In dem Nachbardorf in Götz, das war eine lebendige Gemeinde, da waren auch in der Vergangenheit Leute zum Glauben gekommen und so, aber in der Zeit, wo ich dort war, so in diesen 1,5 Jahren, 2 Jahren, weiß ich nicht, ob sich da wirklich jemand bekehrt hat oder ob ich sagen könnte, da ist jetzt so das Reich Gottes durchgebrochen. Und nach Deetz bin ich dann nach Berlin gekommen und vielleicht noch in Deetz, da gab es ja immer diese Kirchenwochenarbeiten und da waren ja auch immer internationale Gäste da. Und ich erinnere mich, ein Typ, Bill Kaiser hieß der kam aus Amerika. Das war ja für uns was ganz Besonderes. Ne? Und er redete von irgendwelchen Bibelschulen, die sie in Amerika gemacht haben. Und dass Tausende von Leuten diese Bibelschulen mitgemacht haben und wir alle mit solchen großen Augen da gesessen, wie sowas möglich sein kann. Man muss sich vorstellen, es war einfach ein kleiner Horizont. Und dann so nach 2, 3 Tagen, wie der da war, fing der plötzlich da vorne an zu heulen und sagte, ja, diese Bibelschulen, irgendwann war der Bedarf abgedeckt, niemand hat sich mehr angemeldet und jetzt spürte man, der wusste gar nicht so mehr richtig, was jetzt sein Auftrag war, ein sicher vortrefflicher Bibellehrer. Und er sagte dann, behaltet euch das, was ihr hier habt. Behaltet diese Leidenschaft, behaltet diese Erwartung. Und das hat er uns unter Tränen dort gesagt und dachte ich, wow. Als junger Mann hat man das so mitgeschnitten natürlich. Da kommen so erstmal die Gedanken, okay, es könnte vielleicht auch was nach der Erweckung geben. Irgendwas, was passiert, wenn das kleiner wird. Solche Gedanken überlegst du dann als junger Typ. Ja, und dann kam ich nach Berlin und da wurde eine Gemeinde neu gegründet. Ne? Also im Hauskreis waren plötzlich 40 Leute in dieser Wohnung und dann haben die gesagt, Mensch, hier müssen wir jetzt mal was gründen und haben eine neue Gemeinde gegründet. Und so ein hübsches Mädchen, die war da bei der Gründung dabei und ja, ich will jetzt nicht sagen, ich wäre wegen ihr nach Berlin gezogen. Das wäre jetzt auch eine Lüge. Aber vielleicht hat es auch jetzt, na wie auch immer. Jedenfalls landete ich auch natürlich in dieser Gemeinde. Und ja, wir waren wirklich voller Erwartung, dass jetzt Berlin auf den Kopf gestellt wird. Ne? Dass jetzt kommen wir und wir waren ja in der katholischen Kirche eingemietet. Und ich erinnere mich, da gab es so ein Treffen, da war auch der katholische Pfarrer dabei. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Aber jedenfalls haben wir in unserem Enthusiasmus dem katholischen Pfarrer so vermittelt, naja, wenn man das Richtige glaubt und wenn man das richtig macht, dann passiert da auch was. Ich sage das mal ganz vorsichtig. Natürlich haben wir das diplomatisch ausgedrückt und so, aber der hat schon verstanden, wie wir ticken. Und also, aber der war so cool und locker, der hat es gar nicht an sich rankommen lassen. Der hat uns dort beherbergt und der hat uns irgendwie lieb gehabt. Und hat uns seine Räume zur Verfügung gestellt. Und für irgendein Konzert durften wir sogar seine Kirche nutzen. Also wir waren immer in dem Gemeindesaal. Und dann war so ein amerikanischer Trompeter, kam da, Phil Driscoll. Und der sprang auf diese Brüstung in der Kirche. Und redete da und trompetete, weiß ich nicht mehr. Und der Pfarrer, der kam dann, zupfte ihm so am Hosenbein, er solle doch mal da runterkommen. Und wir dachten, oh, der lässt uns nie wieder in seine Kirche. Aber der war irgendwie entspannt, großmütig, hat so diese Heißsporne ertragen. Und ja, mit den Jahren von der Gemeindearbeit, weiß ich nicht, wie groß die Gemeinde geworden ist, 60, 70, 80. Und heute gibt es die gar nicht mehr. Die ist irgendwann kaputt gegangen, zerkracht, zerlegt worden. Geschichte von gestern. Der Euphorie ist irgendwann so eine gewisse Nüchternheit. Die Euphorie ist gewichen und die Nüchternheit ist gekommen. Und irgendwann habe ich dann so gedacht, naja, was ist ja auch schon gut, wenn man den Status quo aufrechterhält. Das ist ja auch was. Ne? Getröstet hat mich ein Kollege hier, der hat gesagt, ja, wozu seid ihr dankbar in der Josa-Gemeinde? Da hat er gesagt, ja, dass es sie immer noch gibt. Da dachte ich, naja, ist auch eine Meinung. Ne? Aber klar, dann waren die Kinder klein, dann hast du Stress in der Familie, hältst alles irgendwie aufrecht und Elternabende, wenig Geld, Sportverein, Musikinstrumente üben, willst du den Kindern ja auch was beibringen. Und dann musst du noch irgendwie darauf achten, dass der Medienkonsum irgendwie nicht aus dem Ruder läuft. Da waren wir auch nie so gut. Und dann habe ich ja in so einem Missionswerk gearbeitet. Da wurden Missionsreisen gemacht, Freizeiten organisiert, Seminare, Schulen und so weiter. Und das hat auch schon Kraft gefordert. Und wir hatten auch in diesem Missionswerk damals einen durchaus aktiven Menschen als Leiter. So, und der hat auch von seinen Mitarbeitern eine gewisse Aktivität erwartet und eingefordert. Ja, und das war so Berlin. Und so richtig ist die Erweckung nicht durchgebrochen. Ich muss das hier bekennen. Wir waren voller Glauben. Okay, aber wir haben unser Bestes gegeben. Und sind dann nach Zagelsdorf umgezogen. Und jetzt haben wir angefangen, noch ein Haus zu bauen, so nebenbei. Und dann sollte ich, glaube ich, noch die neu entstandene Gemeinde so erstmal leiten. Und ich erinnere mich dran, irgendeinen Abend klingelt es vor der Haustür, steht die Gemeindeleitung vor der Tür und ich sage, oh schön, wie geht's euch? Da sagen die, ja, wir haben heute Gemeindeleitungssitzung. Ach so, sage ich, na kommt mal rein. Ich war etwas überfordert. Und dann haben wir bei uns am Grundstück sind so hinten 800 Quadratmeter ungefähr Wiese Und ich dachte, okay, wir müssen jetzt hier Gras draufbringen, damit das Unkraut nicht alles in Besitz nimmt, so schnell wie möglich, damit wir der Sache irgendwie Herr werden. Und der damalige Pastor, der Helmut, der hat ganz großmütig gesagt, ja, ich helfe dir mit und so. Samstagnachmittag haben wir mit der Hake bewaffnet, die Steine alle rausgerecht aus der Wiese. Und der hat so viele geistliche Gespräche mit mir geführt. Und ich hatte null Kopf für ein geistliches Gespräch. Ich wollte einfach nur die Wiese gehakt haben. Und nach Erweckung war mir eigentlich auch nicht so dolle der Mut. Und ich bin dann dazu übergegangen zu sagen, okay, Erweckung kann ich nicht produzieren. Ich habe versucht zu beten, zu glauben und alles reinzuwerfen, was ich habe, hat jetzt erstmal offensichtlich nicht so viel gebracht, nach dem, was man so menschlich gesehen hat. Und dachte dann, okay, Herr, ich mache einfach das, was du mir gegeben hast. Ich will das einsetzen, wozu du mich begabt hast, und will das investieren. Und den Rest musst du dann machen. Und so habe ich die letzten Jahre eigentlich ganz gut um die Runden gebracht. Und das ist auch entspannter, finde ich. Weil plötzlich liegt diese Last nicht mehr da. Du musst was produzieren. Und mir hilft auch immer, wenn ich irgendwo predige, sage ich mir immer, okay, wenn die mich nie wieder einladen, ist auch gut, weil dann habe ich nicht so viel Arbeit. Ne? Auch. Also das hilft mir zum Beispiel, wenn ich denke, oh ja, jetzt eine Predigt und hoffentlich kommt das an. Dann hole ich mir immer, also man greift ja so zur Selbstüberlistung. Kennt ihr das? Ja. Cool, wenn diese Selbstüberlistung im Wort Gottes gegründet ist, das ist noch besser. Ne? Okay, ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube auch, dass das okay ist, dass man das investiert, was Gott einem gegeben hat, und erwartet, dass Gott was richtig Gutes daraus macht. Und klar freut man sich, wenn dann mal irgendjemand anruft und sagt, ja, durch dieses oder jenes hat Gott mein Leben echt verändert. Und das passiert ja auch, dass eine Frucht hervorkommt. Aber oft sehen wir es gar nicht. Oft können wir es gar nicht wahrnehmen. Und ja, ich bin jetzt nicht der Typ, wo die Leute durch den Schatten geheilt werden, ne? Wie bei dem Petrus. Und meine Schweißtücher haben auch noch nie was bewirkt. Und ich bin jetzt auch nicht so ein tiefgreifender Theologe, der alle Zusammenhänge erfassen kann. Und ich bin auch nicht so ein übelst disziplinierter Mensch. Also da ist wirklich noch viel Luft nach oben. Und ich kann auch nicht schnell denken. Ich kann mir viele Sachen nicht merken, vor allen Dingen Jahreszahlen. Das ist ganz schwierig. Ich weiß nicht mal, wann wir hier nach Zagelsdorf gezogen sind. Muss ich immer meine Frau fragen. Manchmal peinlich. Selbst die Geburtstage der Kinder sind schwierig. Wo ich mich gut erinnern kann, ist der Name meiner Frau. Das klappt richtig gut. Ja. Ich bin auch nicht der Wahnsinnsbeter, aber trotz all dem spüre ich, dass eine gewisse Hoffnung oder Erwartung so ein kleines bisschen auch zurückkommt. Und das wollte ich eigentlich so mit euch teilen in diesen 25 Minuten, die wir noch haben. Jesaja 29, 18 bis 19. In der Zeit werden die Tauben hören, die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden aus Dunkelheit und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn, und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Das finde ich ein Hammerwort. Und in den wenigen Zeiten, die ich bete, versuche ich mir dieses Wort vorzunehmen und zu sagen, Herr, das will ich sehen, dass sowas passiert. So, wir leben in einer Gesellschaft, die einfach taub ist für das Wirken Gottes. Und hier steht, dass die Tauben, dass sie die Worte des Buches hören. Dass sie etwas hören, obwohl sie gar nicht hören können. Und das können wir ja alle unterschreiben. Wenn wir mit solchen Menschen unterwegs sind, die sagen, du, ich kann mit Gott gar nichts anfangen. Ich habe null Bezug dazu, dass es da einen Gott gibt. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und solche Menschen sollen die Worte des Buches hören, sagt Jesaja. Oder mit dem Sehen aus Dunkelheit und Finsternis das Licht sehen. Menschen, die in der Dunkelheit sind, und jeder, der Jesus nicht kennt, lebt in der Dunkelheit, in der Finsternis, dass ihnen die Augen aufgetan werden, dass sie das Licht sehen. Und die, die zerschlagen sind, die arm sind, sollen Freude am Herrn haben und sich freuen in dem Heiligen Israels. Und also ich mag das, anhand des Wortes Gottes zu beten, weil ich mir sage, das hilft mir, die Verheißung zu nehmen und zu sagen, Gott, das ist jetzt nicht mein Wunsch, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern Gott, du sagst das, dass das geschehen soll. Und wenn das damals bei dem Jesaja geschehen konnte und das dein Wille war, das ist doch auch dein Wille für uns hier. Und wenn wir das von ihm empfangen, vom Himmel empfangen, solche Worte, glaube ich, dass sie Kraft haben und dass wir sie beten dürfen und dem Herrn immer wieder hinhalten dürfen. Da keimt so eine neue Hoffnung auf, dass solche Dinge vielleicht doch geschehen könnten hier in unserer Mitte. Auch hier in diesem Ostdeutschland. Ich habe einen Kumpel, der wohnt seit vielen Jahren in so einer Arbeiterstadt in Thüringen. Und der hat ganz viele Jahre Gemeinde geleitet. Und ja, das war immer so eine kleine Truppe und die Hälfte der Gemeinde hatte seinen eigenen Nachnamen. Und naja, das ging nicht so richtig vorwärts. Und nach 25 Jahren hat er gesagt, ach Herr, ich denke, ich mache das hier zu und ich bin sicher auch ein guter Mitarbeiter irgendwo in einem anderen Werk. Ne, der war jetzt also gut drauf, der hat irgendwie innerlich seinen Frieden damit gemacht. Und dann wollte er zumachen und dann sagt Gott, nee, ich will, dass du weitermachst. Hat er gesagt, okay, Herr, it's your decision, ist dein Ding, ich mach weiter, kein Problem. Hat er weitergemacht, hat gesagt innerlich, okay, und wenn das bis zum Ende meines Lebens mit diesen 25, weiß ich nicht, Leuten ist, dann ist es in Ordnung. Und dann hat er gesagt, aber ich verspreche dir, wenn immer du über diese Schwelle hier schickst, wir werden uns um die Person kümmern. So, und dann hat er diese Entscheidung getroffen und plötzlich kamen Leute über seine Schwelle, nach 25 Jahren. Und um die haben sie sich gekümmert. Und plötzlich hat sich die Gemeinde verändert. Und plötzlich sind Leute dazugekommen, die auf irgendwelche Umwege, selbst durchs Internet, die Gemeinde gefunden haben. Also, wie cool ist das denn? Und da hat sich richtig was verändert. Und ich habe das erst nach 2 Jahren oder 3 Jahren mitgekriegt, als wir mal bei irgendeinem Nachtreffen von so einer Jüngerschaftsschule waren. Wow. Und ich glaube, dass was der Jürgen auch gesagt hat, dass wir die einzelnen Menschen sehen, zumindest von der Ferne scheint mir das ein Punkt zu sein, dass das eine enorme Kraft hat. Anzeichen erkennen. Jesaja 43, wir kennen diesen Vers durch die Jahreslosung, weil der so nah an der Jahreslosung dran ist, ist der uns ganz nah. Und du hast ihn ja ganz am Anfang von unserem Treffen hier gesagt. Deinen Namen habe ich vergessen. Hermann, genau. Fand ich so cool, dieses Wort. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde und so weiter. Ne? Also der Prophet ermutigt das Volk Israel, die kleinen Anfänge zu achten, zu feiern, eine Erwartung da reinzusetzen und sagen, wow, hier passiert was. So eine gewisse Selbstüberlistung. Aber natürlich ist Gott am Handeln. Was hinten dran ist, ist einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Weil Wüstenweg ist schwierig, wird immer wieder verweht. Wir fahren manchmal in der Mongolei und wenn da ist so Steppe, das ist ja nicht Wüste, aber selbst da ist im Winter eine riesige Gefahr, dass die Schneewehe den Weg verweht und du nicht mehr durchkommst. Also ein Weg in der Wüste ist schwierig und Wasserströme in der Einöde nicht. Ich könnte ja noch sagen, okay, ein Bach, eine kleine Quelle, könnte ich mit leben. Aber Wasserströme in der Einöde, ist es nicht ein bisschen hochgegriffen? Und ich war jetzt hier spazieren und da war der Tag, wo so ein Frost kam. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen war alles mit Eis umhüllt. Jeder Grashalm, jeder Stock, jeder Baum, jeder Stein. Ich habe die Bilder jetzt nicht mitgebracht, sogar die Hundekacke, die da lag, war mit Eis umhüllt. Und dann dachte ich plötzlich, oh wow, von einem Moment auf den anderen ist die Landschaft komplett verändert. Die gesamte Landschaft hat einen Eisüberzug bekommen. Vielleicht könnten das Ströme in der Wüste sein oder wenn es schneit. Überleg mal, mit einem Moment ist alles weiß, ist alles anders. Also in der Natur gibt es solche Situationen, wo ein absoluter Wechsel kommt. Sowas wie Ströme in der Wüste. Es scheint möglich zu sein. Wir alle haben unsere Erfahrung. Manche sind angetreten und haben Arbeiten übernommen, in Fußtapfen von Leitern reingejumpt, die alles investiert haben. Und die Bibel fordert uns heraus, unsere Wurzeln zu ehren, Vater und Mutter zu ehren. Und das ist ein ganz wichtiger Wert, den wir leben wollen. Na, weil wenn man gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige, also lass mal da hinten, was früher waren, so haben wir ja früher auch agiert. Ne? Jetzt kommen wir, jetzt wird alles gut. Also ich glaube schon, dass nicht damit gemeint ist, unsere Wurzeln zu ignorieren, sondern wir sollen sie ehren. So, deswegen fand ich das so cool, dass gestern hier unsere Altvorderen da waren. Und das sind Typen, die wirklich was für das Reich Gottes bewirkt haben. Also ich könnte ja von jedem der Geschwister da eine Geschichte erzählen. Der Gerhard Löhnert, der jetzt seine Frau verloren hat. Wir haben eine Missionsreise gemacht nach Albanien, sind mit dem Auto gefahren, auf der Fähre fährt ein LKW, wie war denn das, vor mir stand ein LKW in der Schlange und der fährt einfach rückwärts, in der Schlange, bis er auf dem Auto drauf ist. Ich bin vorgerannt, wie kannst du rückwärts fahren? Haben wir die Polizei geholt, ja, nee, kein Problem, du bist schuld, also ich. War ja klar, weil ich stand da in der Schlange, ne? Er fuhr ja nur rückwärts, also wo ist das Problem? Ich war schuld. Und dann, das Auto war von Gerhard geliehen. Von der Gemeinde, glaube ich, oder im Privat. Wenn ich zu Gerhard hin, ich sage, hier, tut mir leid, so und so passiert. War wirklich ja Schaden, war richtig Auffahrunfall. Und da hat er, ich sage, wie wollen wir es machen? Soll ich mich um die Reparatur kümmern? Willst du dich drum kümmern? Wir bezahlen es. Sagt er, nee, ist gut, Junge. Der war ja, ist ja aber schon kernig. Lass mal hier das Auto. Ich kümmere mich drum, wir bezahlen alles, zack, Sache erledigt. Der hat das alles ohne einfach weggeatmet. Also das war der Hammer, ne? Seine Freigebigkeit, sein Herz dahinter. Also das sind wirklich tolle Leute, die so viel im Reich Gottes investiert haben und wir wollen sie ehren mit unserem ganzen Herzen, was immer uns da möglich ist. So, das ist unser Herz, aber wir sollen an das Vorige trotzdem nicht denken, weil die Bibel sagt das, gedenkt nicht an das Frühere. Vielleicht könnte es gemeint sein, dass wir ja unsere Erfahrungen ein Stück zurückstellen. So, und wir alle haben erlebt, dass Menschen nicht geheilt wurden. Und trotzdem beten wir für die Leute. Da sind wir doch alle im Boot, das brauche ich uns ja nicht erzählen. Ne? Und da, klar, steht man in einem Spagat, aber wir halten trotzdem unsere Erwartungen hoch. Warum? Weil wir haben auch erlebt, dass Leute geheilt werden, dass Leute verändert werden. Ja, wir wissen, Depression braucht Behandlung. Aber deswegen beten wir trotzdem für Depressive und erwarten, dass sie Gott erleben, dass eine neue Hoffnung in ihrem Leben erwacht. Und lass uns solche Leute sein, die Dinge erwarten. Okay, was bewegt sich, wenn wir sagen, und wir, Henry wird das aufgreifen, dass wir sagen, okay, was bewegt sich in unseren Gemeinden? In der Netzwerkleitung hat Henry immer gesagt, ja, die Silent Revival, also stille Erweckung. Und dann dachte ich, jetzt muss ich mir das mal angucken, was er so wirklich meint. Hat dann immer von England geredet und so. Und dann habe ich mal hier so einen kleinen Artikel, den würde ich uns mal vorlesen. Im Internetportal jesus.ch, also von den Schweizern, kann man einen Artikel vom 12.04.25 lesen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht KI-generiert, der Artikel. Also Autor sind Reinhard Scharnowski, wer die kennt, und Quelle ist LiveNet Evangelical Focus British Bible Society. Also die haben das so zusammengestellt. Und die britische Bibelgesellschaft, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Hand und Fuß hat. So, ich lese mal einen Ausschnitt. Und jetzt die neueste Untersuchung der britischen Bibelgesellschaft, veröffentlicht unter Die leise Erweckung, kommt Erstaunliches zutage. Während 2018 nur 8% der Bevölkerung regelmäßig Gottesdienste besuchten, waren es 2024 12%, was eine Zunahme von 3,7 auf 5,8 Millionen Menschen entspricht. Ein massiver Anstieg von 56% in nur 7 Jahren. Also 2,1 Millionen Menschen lesen wir hier. Das Wachstum ist vor allem bei den Männern zu beobachten. 21% der Männer zwischen 18 und 24 Jahren in England und Wales geben an, mindestens einmal im Monat in die Kirche zu gehen. Eine Zahl, die 5-mal höher ist als im Jahr 2018. Hätte mir natürlich gewünscht, die hätten gesagt, 4-mal im Monat. Oder dreimal wenigstens, 2-mal im Monat. Einmal ist auch schon gut, danke, ja, sehr gut. Das müssen wir Pastoren noch lernen. Auch bei den Frauen dieser Altersgruppe ist der Zuwachs spektakulär, jetzt 12%, wenn auch niedriger. Der Gottesdienstbesuch der jüngsten Altersgruppe zusammengenommen ist von 4% vor 7 Jahren auf derzeit 16% gestiegen. Auch in der älteren Gruppe 25 bis 34 Jahre ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, von 4% auf 13%, wiederum mit einem starken Schub bei den Männern, die 17% der Kirchenbesucher darstellen. Okay, einfach so. Mich ermutigt sowas, weil ich denke, okay, England, da war ich ja schon, das ist gar nicht so weit, das ist unserer Kultur doch sehr nahe, das ist jetzt nicht Amerika oder Afrika, sondern wow, vielleicht könnte das so ein kleines Ding sein, jetzt wächst etwas auf, erkennt ihr es denn nicht? Oder mein Bruder lebt in Halle, wo Henry auch herkommt. Und meine Schwägerin, die sagt, ja, die eine Tochter macht gerade ihr Abi irgendwie. Ja, in der Abiturklasse, das ist ja der Hammer. Junge Leute, die mit dem Glauben fast nichts am Hut haben, gehen in die evangelische Kirche zum Gottesdienst, weil sie sagen, ich brauche Stärke von Gott für meine Prüfung. Und dann gehen die aber immer wieder in den evangelischen Gottesdienst. Da ist also eine Veränderung augenscheinlich, die passiert, oder? Wir sind mit meiner Ex-Verlobten, gehe ich immer zum Tanzen. Hier nach Luckau in so eine Dorfkneipe. Da ist so richtig altes Parkett und da üben wir immer Tanzen. Und da kommt man ja auch mit den anderen Tanzpartnern so ins Gespräch. Und das eine Ehepaar, die sind aus Luckau, das ist hier 20 Kilometer. Und dort gibt es ein CVM und die haben da auch ein bisschen losen Kontakt zum CVM, aber sind jetzt nicht so dolle gläubig. Aber ihr jüngster Sohn, der will jetzt plötzlich Jugendweihe machen. Nein, er geht zur Christenlehre, er macht keine Jugendweihe, er will jetzt plötzlich Konfirmation machen. Er macht keine Jugendweihe, er macht Konfirmation. Der Älteste lässt sich Jugendweihen, der Jüngere hat den Glauben augenscheinlich entdeckt und will Konfirmation machen. Wie cool ist das denn? Und das verbuche ich jetzt mal unter, es bricht etwas Neues auf und ich möchte das gerne feiern und mich darüber freuen. Zum Ende, die letzten 9 Minuten, würde ich gerne noch eine biblische Geschichte mit uns noch mal angucken. Vielleicht kann die uns noch ein bisschen helfen, in diese Richtung zu gehen. Jonathan und sein Waffenträger, wir kennen das. Die Philister bedrängen Israel. Saul war frisch zum König gemacht worden. Saul und Jonathan hatten ein Schwert. Die restlichen Hebräer mussten immer zu den Philister ziehen, um Metall anzuschleifen oder zu schärfen, weil die Philister nicht wollten, dass die Waffen haben. Okay, und dann lesen wir 1. Samuel 13,5. Da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel, 3000 Wagen, 6000 Gespanne und Fußvolk, so viel wie Sand am Ufer des Meeres, und zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Bet-Aven. Also ein riesiges Philisterheer, und das militärische Gleichgewicht war nicht so dolle hergestellt, würde ich mal sagen. Wenn die alle, was haben wir gelesen hier, Gespanne und 6000 Gespanne, 3000 Wagen und dann natürlich alle ordentlich bewaffnet. Und ich weiß nicht, was die Israeliten dann hatten, Knüppel oder Holzschwerter, keine Ahnung. Also das war ein sehr großes Ungleichgewicht. Eigentlich wollte ich mit uns hier jetzt diese ganze Bibelstelle lesen, im 1. Samuel 14, 1 bis 17, aber ich glaube, wir sparen uns das. Ihr kennt die Geschichte, Jonathan und der Waffenträger ziehen heimlich los und sagen, okay, Jonathan sagt zu seinem Waffenträger, wollen wir nicht mal losziehen und mal gucken, dass wir die Philister ein bisschen ärgern, vielleicht tut ja Gott was für uns. Und ich lese vielleicht hier ab Vers 6. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin, sieh, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Und dann, wir wissen, dass Jonathan geht los, sagt, okay, wenn die uns rufen, wir sollen hochkommen, machen wir das, und wenn die sagen, bleibt unten, wir kommen, ist es auch okay, wir richten uns einfach nach denen, sage ich mal mit meinen Worten. Und mich beeindruckt dieser Mut von dem Jonathan. Die Situation war aussichtslos. Und manchmal fühlen wir uns auch so in dieser Gesellschaft, der Glauben ist schwach. Eigentlich ist die Situation aussichtslos. Wenn wir das hier hören von dem Jürgen, denke ich, wie könnte man das wirklich leben? Wie kann man das so im Leben unterbringen? Ist uns das wirklich möglich? Also der Berg, der sich aufbaut, ist manchmal riesig. Und so ging das dem Jonathan auch mit seinem Waffenträger. Das war keine leichte Situation. Vielleicht hast du theologische Streitigkeiten in der Gemeinde, Uneinigkeit in der Gemeindeleitung, unterschiedliche Vorstellungen von Gemeindebau. Wozu sollte man überhaupt in den Gottesdienst kommen, so eine Meinung? Mitarbeit, ach nee, das lassen wir mal lieber die anderen machen. Gebetsmeeting, wozu eigentlich? Und wenn das Wort Evangelisation fällt, müssen wir uns jetzt schon andere Wörter ausdenken. Ist auch in Ordnung, machen wir auch gerne. Also, wir stehen in Herausforderungen. Und Jonathan sagt, okay, los, wir probieren das jetzt einfach mal. Wir probieren das einfach mal. Wir gehen einfach mal los. Wir stecken unseren Speer einfach mal da rein und gucken, was passiert. Vielleicht ist Gott, und vielleicht tut Gott etwas. Steht das nicht so da? Komm, lass uns singen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Also es ist nicht, wow, ich komme, jetzt wird alles anders, sondern das ist, okay, ich will neu mutig sein. Ich will neu das wagen. Ich will neu das Netz auswerfen. Vielleicht tut der Herr ja was. Und das ist mir irgendwie sehr nahe, sehr sympathisch, diese Herangehensweise. Und dieses vielleicht finde ich cool. Und dann kommt der Satz, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. So, erstmal, wir wissen, wie es ausgeht. Jonathan kommt dort her, also hoch. den Berg, die Anhöhe, und oben fallen die einfach um, die Philister, wenn ich das richtig gelesen habe. Die fallen um und der Waffenträger nimmt sein Schwert und macht die alle den Kopf kürzer. Ganz schönes Gemetzel. Daraufhin entspannt sich ein Kampf. In dem Heerlager der Israeliten wird gefragt, was ist da drüben los? Also die kämpfen schon gegeneinander, die hören das. Was ist dort los? Die zählen durch, Jonathan und der Waffenträger fehlen. Und dann, interessante Geschichte, ihr kennt es, Riesensieg für Israel zum Schluss. Warum? Weil dieser eine Typ einfach mal losgelaufen ist. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da gibt es, ich glaube, 5 Mal habe ich gefunden, ihr findet vielleicht 6 oder 7 Mal in der Bibel, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Und wir wissen das ja alle. Das würden wir ja alle sofort unterschreiben, weil es steht ja in der Bibel. Wir erleben es leider nicht immer, dass wir beten und es passiert. Aber ich sage innerlich, lasst uns daran festhalten. Lasst uns vielleicht zu dem Vielleicht aufringen und sagen, vielleicht tut Gott ja etwas. Bei der Maria lesen wir das. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Also die Elisabeth hat ein Kind gekriegt und Maria wird es auch kriegen, weil bei Gott nichts unmöglich ist. Da kann Leben hervorkommen, selbst dort, wo es unmöglich ist, dass Leben entsteht. Und diese Unmöglichkeiten haben wir um uns drumherum. Bei der Sarah lesen wir das genauso, bei dem Abraham. Gott kommt zu Abraham in Mamre und verheißt ihm und Sarah ein Kind, als sie hochbetagt waren. Sarah lacht, denkt, oh, jetzt wo ich alt bin. Und dann lesen wir, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Fast eine ähnliche Situation. Ein Kind wird geboren, etwas Neues sprost empor. Und dann lesen wir es auch bei Jeremia. Das finde ich sehr interessant, weil du das in deiner Einleitung gesagt hast mit dem Land kaufen. Und da habe ich so eine Stelle gefunden, Jeremia 32. Wälle werden aufgeschüttet, Nebukadnezar will Jerusalem einnehmen und es ist klar, er wird das schaffen. Siehe, die Wälle reichen schon bis an die Stadt, dass sie erobert werde und sie ist durch Schwert, Hunger und Pest in die Hände der Chaldäer gegeben, die gegen sie kämpfen und wie du geredet hast, so ist geschehen. Du siehst es ja selbst, aber du, Herr, sprichst zu mir, kauf dir einen Acker um Geld und nimm Zeugen dazu, obwohl doch die Stadt in die Hände der Chaldäer gegeben ist. Also im Jeremia wird gesagt, und der sitzt, glaube ich, da in irgendeinem Brunnen drin, wenn ich das... Okay. Wie immer, dem wird gesagt, kauf dir doch schon mal einen Acker. Und Jeremia sagt, was soll das? Das Land ist hier nichts mehr wert. Das ist vertane Liebesmüh. Und so fühlen wir uns vielleicht manchmal. Ne? Das, was wir hier investieren, ist doch vertane Liebesmüh. Aber Gott sagt, nee, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Und zwar, wenn man weiter liest, findet man raus, es geht darum, dass das Volk wieder gesammelt wird. Und Gott sagt, das Volk zu sammeln, ich mache das. Und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia, siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches, sollte mir etwas unmöglich sein. Und im Vers 37, siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoße in meinem Zorn, Grimm und großen Unmut. Also Gott ist es möglich, ein Volk wieder zu sammeln. Wenn wir es übertragen, Gott ist es möglich, in der Gemeinde Menschen zu sammeln. Gott ist es möglich, dass Leben, geistliches Leben entsteht und dass sich etwas bewegt. Bei Zacharia lesen wir das nochmal ähnlich. Und auch bei dem reichen Jüngling im Neuen Testament sagt Jesus, das Reiche in das Himmelreich kommen, sagt er, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Und es ist doch cool, dass auch Reiche ins Himmelreich kommen, weil das bringt auch ein bisschen Geld in die Gemeinde. Preis dem Herrn dafür. Okay, ich bin durch. Ich möchte uns einfach Appetit machen, wieder neue Dinge von Gott zu erwarten. Und auch die kleinen Dinge, die wir erleben, zu feiern. Ich könnte auch Beispiele aus unserer Gemeinde sagen, die mich wirklich ermutigen. Also ich bin nicht frustriert, ich hoffe, ihr merkt es, sondern ich glaube, dass Gott wirklich am Handeln ist und dass wir Dinge erleben in den Gemeinden, die vielleicht früher schwierig waren, aber Gott handelt. Und ich bin neuer Fan von Gebet geworden und ich faste sogar manchmal, also das ist ja Wahnsinn, weil ich glaube, wow, nein, Gott kann es tun, Gott kann es machen. Und ich wollte euch locken, mit mir gemeinsam, mit uns allen gemeinsam, uns gegenseitig zu ermutigen und zu erwarten, dass sich Dinge verändern, dass etwas aufbricht. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort uns immer wieder berührt. Und Herr, wir wollen dein Wort empfangen und auch das, was du uns immer wieder zusprichst. Herr, wir wollen Menschen des Glaubens sein. Leute, die dich nicht langweilen, weil sie nichts erwarten. Sondern Herr, wir wollen erwarten, dass du selbst unter uns handelst. Dass du dein Reich ausbreitest unter uns. Und Herr, gebrauche uns. Wir wollen das investieren, was du uns gegeben hast. Aber Herr, du bist der Handelnde. Du bist der, der ja, unter uns wirkt. Danke, Jesus, dass du es wohl machst. Und danke, dass wir ganz in deinem Frieden leben dürfen. Amen.